auch nicht so gut.
Genau, man sieht den dreckigen Schreibtisch von dem Herrn Basche. Und ja, wir sind jetzt live und melden uns wieder von bei 9 vor 9 mit den Digitalthemen der Woche, von dreckigen Schreibtischen und sonstigen Themen, die auf der Agenda stehen. Ja, Lars und Stefan sind auch wieder am Start. Was gibt's denn für Digitalthemen der Woche? Stefan!
Ich habe meinen Schreibtisch am Wochenende geputzt. Ich wollte das nur mal bemerkt haben.
Ich Streber.
Ja, was mir so aufgefallen ist, in der ersten Zeit nach der Krise oder zu Beginn der Krise hieß dann, Digitalisierung geht voran. Die Krise wird dazu führen, dass wir in Deutschland und auch nicht nur in Deutschland digitaler werden. Und jetzt gibt es schon die ersten Gegenstimmen, nicht nur am Beispiel Homeoffice, sondern generell, dass wir dann doch schneller, als wir alle denken, zum Status quo zurückkehren werden. Was meint ihr zwei denn dazu?
Lars.
Also, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und ich habe jetzt mal gelernt, dass man ja Dinge muss man ja eine gewisse Zeit machen, damit sie dann zur Gewohnheit werden und dann auch dann nicht mehr unbedingt dazu führen, dass man halt wieder zurück zu der Gewohnheit davor will. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang etwas eine Gewohnheit sein muss, damit es dann irgendwie auch etwas ist, was man nicht mehr missen will. Also wenn es danach ginge, müsste wahrscheinlich diese Situation, in der wir gerade sind, noch ein bisschen länger dauern, damit dann auch wirklich Menschen denken, sie wollen nicht mehr zurück. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass die Erinnerungen oder die Gewohnheiten, die man auf allen Ebenen eigentlich, also sowohl was Zusammenarbeit angeht, was das Thema Homeoffice angeht, worüber wir jetzt gar nicht, glaube ich, so viel reden müssen heute nochmal. Nee. Andere Themen, ich glaube, dass die Macht dessen, was man halt jahrelang, jahrzehntelang vielleicht gemacht hat, dass das doch größer ist und dass vieles wieder zurückgedreht wird. Gar nicht mal so sehr auch, ich meine, du hast ja auch immer dieses Machtthema dabei, Gunnar, das hast du ja auch immer wieder erwähnt, dass halt, dass es natürlich auch eine gewisse, dass es eben auch darum geht, gewisse Pfründe oder gewisse Machtpositionen beizubehalten, gerade jetzt so in Unternehmensbereichen auf Managerebene und Managerinnenebene und so weiter. Ich glaube gar nicht mehr, dass es das nur ist. Ich glaube, vieles ist wirklich auch einfach eine Gewohnheit, zu der man wieder zurückgeht.
Also ich glaube, wir können überhaupt froh sein, wenn wir zu irgendwas zurückkommen können, weil die Wirtschaftsindikatoren weltweit so schlecht sind, dass ich als Volkswirt ja eigentlich normalerweise zum Optimismus neige. So war das zumindest bei mir 2008. Ich war, glaube ich, einer der wenigen Ökonomen, die vorhergesagt haben, dass es nicht so schlimm kommen wird, weil die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit relativ gelassen war. Also man reagierte in der Bevölkerung relativ gelassen. Diesmal ist es genau umgekehrt. Die Medien berichten kaum über eine drohende Weltwirtschaftskrise, die alles bis da lang dagewesene seit 45 in den Schatten stellt. Und der GfK-Konsumklimaindex sagt genau das Gegenteil. Also wir befinden uns zurzeit im freien Fall. Und das wird die schwerste Rezession seit 1945. Das ist meine Prognose. Und deswegen wird es spannend sein, was überhaupt noch konserviert wird. Und der Ökonom Justus Haukapp sagte halt, was rasiert wird, ist leider das Neue, das Innovative. Und es steht zu befürchten, dass sogar dann eben die alten Strukturen konserviert werden. Und die Rettungsmaßnahmen, die zurzeit anlaufen, deuten ja auch in diese Richtung. Also auf alle Fälle werden Gründer rasiert, wird alles Neue und auch Interessante teilweise jetzt rasiert. Ne? Also das ist meine pessimistische Prognose, sagen wir mal so. Ja.
Stefan. Was sagst du, Stefan?
Jo. Ich glaube, wie immer muss man es differenziert sehen. Ich weiß, jetzt müssen wir alle schon ins Phrasenschwein einzahlen, auch der Lars mit den Gewohnheiten und ich zahle auch ein. Nein, aber ich glaube, so Themen wie Telemedizin und solche Dinge, die wird man nicht zurückdrehen können. Von da werden sich gewisse Dinge, eben Therapie am Bildschirm und so weiter und so fort, werden sich halten und da wird auch manches sich ändern. In anderen Gebieten bin ich nicht ganz so optimistisch. Ich hoffe nicht so pessimistisch sein zu müssen, wie es der Gunnar ist. Aber wir werden es schauen. Ja. Also man muss ja sehr, sehr genau pro Gebiet anschauen, wo eine Digitalisierung bleiben wird und dann die anderen Gebiete, wo es vielleicht wieder zurückgezeigt wird, befürchte ich.
Also das sagte der Haukapp, man müsste jetzt eigentlich massiv in neue Themen investieren, in digitale Infrastruktur, man müsste die Gründerszene stützen. Wir waren ja in der KfW-Statistik bei den Gründerzahlen ja sowieso schon auf einem historischen Tiefpunkt, auch in Vor-Corona-Zeiten. Das ist ja, hat sich in den vergangenen Jahren ja abgespielt. Und jetzt werden wir noch eine noch nie dagewesene Pleitewelle bei den Gründern sehen. Und das trifft natürlich dann vor allen Dingen die Start-up-Szene auch im digitalen Kontext. Also all das, was zurzeit an Indikatoren vorliegt, zeigt alles voll im Minus, teilweise mit zweistelligen Raten, mit minus 25 Prozentpunkten oder mehr. Und das habe ich so als Volkswirt, seitdem ich als Volkswirt irgendwie mich selber wahrnehme, noch nie gesehen. Ich habe das so noch nie gesehen. Also
hat, glaube ich, auch keiner so gesehen. Ich denke, aber interessanterweise, weil du die Startups jetzt bringst, im Podcast von Media Pioneers, die haben ja die Startup Edition jetzt gerade gebracht, die sind eher optimistisch. Die begrüßen auch die Hilfen des Staates, auch wenn sie noch nicht geflossen sind. Ja, gehen aber davon aus, dass man durch die Krise durchkommt. Ich glaube, es werden mehr umgehen, in Anführungsstriche, als wir denken, im Moment uns vorstellen können. Aber wie schlimm es wird, ja, ich hoffe, wie gesagt, nicht so schlimm, wie du es sagst, Gunnar.
Ja, mit meiner Prognose 2009 hatte ich ja recht, dass wir keine so starke Weltwirtschaftskrise erleben. Ich hoffe, dass ich diesmal mit meiner Prognose nicht recht behalte, aber insofern sollten wir vielleicht auch die Akzente, das war ja auch der Aufruf von Professor Haukapp und von anderen Ökonomen, die die Bundesregierung beraten, wirklich jetzt aufzupassen, nicht in alte Themen reinzurutschen, wie zum Beispiel mit der Abwrackprämie oder Kaufprämie für Autos oder so, sondern dann vielleicht jetzt wirklich in innovative Themen zu gehen. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, welche Akzente jetzt der Staat setzt, wenn er überhaupt noch Manövrierspielraum hat.
Ja. Ich glaube, genau das ist es ja. Ich meine, du hast ja das Thema Investitionen angesprochen und derzeit redet man halt nicht viel über Investitionen außer jetzt auf staatlicher Sicht natürlich. Und da gibt es aber so viele Baustellen, dass dann genau diese Frage, ob man halt und das hat ja auch wieder was mit Gewohnheiten zu tun, ob man halt das, Abwrackprämie ist ein gutes Beispiel, ob man halt das, was man halt bei jeder Krise macht, ob man das jetzt wieder macht und dann halt solche Dinge wie mal so eine grundsätzlich überlegen, wie man halt die Wirtschaft auch umbauen kann, ob man da halt, ob man halt eher in die Richtung geht. Und die Erfahrung zeigt halt was anderes, aber wer weiß, vielleicht ist der Mensch ja lernfähig.
Das Geld fließt halt jetzt, sagen wir, erstmal dahin, wo es am nötigsten ist, also Kurzarbeitergeld und sonstige Geschichten. Die Frage ist halt, wie viel Volumen wir überhaupt noch haben, um in andere Themen zu investieren. Die Inlandsnachfrage, die ja immer der Stützpfeiler war seit 2008, ist völlig weg. Und sie ist weltweit weggebrochen. Der Witz ist, dass in China jetzt der Markt wieder anzieht und die chinesischen Konsumenten wohl einen gigantischen Nachholbedarf haben. Und der Haukapp sagte gestern, vielleicht wird unsere Wirtschaft diesmal gerettet durch China. Das wäre dann schon auch ein netter Treppenwitz. Ja, ja, weitere Digitalthemen. Lars.
Ich meine, ein Link noch, den Stefan, den du dir auch geteilt hast, geht ja ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wir hatten vor ein paar Wochen ja mal schon mal über digitale Schulnoten für Unternehmen gesprochen. Bitkom hat eben auch im Rahmen dieser Umfrage, wie der Digitalisierungsgrad in Unternehmen ist, eben auch die digitale Kompetenz der Manager in den Unternehmen und Managerinnen abgefragt. Und da ist eben ein Ergebnis gewesen, dass sich, und das ist repräsentativ für die Wirtschaft wohl, dass sich rund jede oder jeder zweite der Managerinnen und Manager sich eine hohe Digitalkompetenz zusprechen, also sich eine Note sehr gut oder gut geben. Da sind halt so verschiedene Dinge, die da gefragt werden. Zum einen, wie hoch das Interesse ist, wie aufgeschlossen man gegenüber digitalen Technologien ist, auch wie stark man sie halt selber nutzt. Da vermischt sich vielleicht so ein bisschen so das persönliche Interesse und auch den persönlichen Nutzen, den man zieht, mit der Frage, ob das halt, ob Digitalisierung, digitale Transformation für das Unternehmen insgesamt sinnvoll ist. Also der erste Gedanke, den ich hier hatte, war, wenn sich jede und jeder Zweite wirklich die Note sehr gut oder gut in Sachen Digitalkompetenz zusprechen, warum schlägt sich das nicht aufs Gesamtunternehmen durch? Weil hier gibt es ja auch eine Führungsfunktion, die man hat. Es gibt eine Vorbildfunktion, eine Vorlebefunktion, die halt Manager haben. Schön wäre es, wenn davon halt wirklich im gesamten Unternehmen mehr ankommt, als es derzeit tut, oder?
Ja, es gibt ja eine Analyse der Hochschule für Wirtschaft, glaube ich, oder Technik in Berlin, die sich einfach nur die Biografien vorgeknöpft hat. Also das eine ist natürlich die Selbstwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung, dass man sagt, ja, man, klar ist man kompetent und man ist auch das eigene Hundefutter, setzt die digitalen Instrumente ein, bla bla bla. Das andere ist dann wirklich die Expertise, die Erfahrung, die man vielleicht so ein bisschen von einer Biografie ablesen kann. Und da waren zumindest bei den Top-Leuten die Bilanz dann nie so dolle. Ne? Also, dass man sagt, sowohl die Aufsichtsräte als auch die Top-Manager verfügen nicht so über glänzende digitale Expertisen, aber ja.
Ja. Das war ja auch die Einschätzung, die eigentlich über die letzten Monate oder Jahre vorgeherrscht hat. Ja? Also da hat man Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und für mich spiegelt sich jetzt das ja auch in einer anderen Studie, die jetzt diese Collaboration-Studie, die für Deutschland gemacht worden ist, zum fünften Mal. Wenn ich sehe, dass dort nur die Hälfte der Unternehmen wirklich Tools für die digitale Zusammenarbeit einsetzen, ist das für mich so ein Indiz, wo ich sage, also da ist es noch nicht so weit her hier mit der digitalen Zusammenarbeit in Deutschland. Und ich dann höre, dass die Leute, die draußen im Feld, Firstline-Workers, dass die am wenigsten ausgestattet werden mit digitalen Werkzeugen. Also das ist ja nur ein Indiz, dass man jetzt in Zusammenhang stellen kann, ja, mit der Digitalkompetenz der Chefs. Ja. Mhm. Also wenn sie so digital kompetent wären, dann würden sie die Leute auch mit solchen Tools entsprechend ausstatten, die ja nachgewiesenermaßen auch zur Produktivität beitragen. Also ich bin da auch skeptisch, deshalb hatte ich den Link ja auch reingestellt, ob da nicht die Selbstwahrnehmung ein bisschen sehr rosarot ist.
Ja. Und die digitale Kompetenz ist mir eher, ganz ehrlich gesagt, die digitale Kompetenz von Managern ist mir relativ egal. Also ob jetzt ein Manager, wenn ein neues iPhone rauskommt, das dann gerne sich kauft und damit irgendwie rumspielt, das ist mir echt wurscht. Also wichtiger ist mir jetzt gerade in Managerpositionen eher die Erkenntnis, jetzt eigene digitale Kompetenz hin oder her. Ich will halt, dass das Unternehmen eine größere digitale Kompetenz hat, dass in den Unternehmen die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker geschult werden, stärker von den Vorteilen profitieren und so weiter. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Und nicht auch darauf, ob ich jetzt selber irgendwie irgendwelche neuen Gadgets mir gerne kaufe. Also das ist dann doch eher
zweitrangig. Das würde ich auch nicht als Digitalkompetenz so klassifizieren.
Du nicht, aber...
Ja, vielleicht sehen Sie es so, ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht die Manager abwatschen, sondern es geht ja nur um den Eindruck, den wir für die Digitalisierung hier haben. Ja. Generell, ja, und das ist nur ein Indiz dafür.
Genau, komplett subjektiver Einblick, ein Eindruck, dass es wohl war.
Habt ihr die FAZ am Samstag gelesen?
Nee.
Ich musste auf diesen Link leider klicken und musste es dann doch lesen, nachdem du es geteilt hast. Oh Gott.
Nerdrepublik Deutschland. Hacker werden als Experten verehrt, doch in Wahrheit sind es oftmals politische Aktivisten. Warum hört Deutschland auf sie? Ein Kommentar. Heidel. Oh, die bösen Hacker, die politisch aktiv unseren Staat und unsere Politik hier entsprechend durchdrängen.
Unterwandern.
Ja. Unterwandern. Ja,
und die Nerds haben angeblich viel Macht in Deutschland. Also da frage ich mich, woher der Redakteur, der diesen Kommentar geschrieben hat, diese Erkenntnis nimmt. Das muss ich wirklich sagen.
Also ich habe ja in meiner Kolumne geschrieben, mehr Nerds in die Chefetage, war so ein bisschen zugespitzt natürlich formuliert, aber er hat gesagt, ja, das wäre ja vielleicht ein Vademekum, um den Unternehmen mehr Digitalkompetenz einzublasen. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wer hier in der Bundesrepublik Deutschland den Einfluss hat, dann sind es mit Sicherheit nicht die Nerds. Ich meine, der Chaos Computer Club, die machen halt immer gute Arbeit, klar, aber und die Konferenzen sind immer super und die haben tolle Themen, aber die spielen doch in der öffentlichen Meinung eher eine untergeordnete Rolle, ne? Also,
Ja, also schließt sich der Kreis doch wieder, ne? Digitalisierung, die Chefs, die digitale Kompetenz und die Nerds, haben wir heute ein schön rundes Themenspektrum.
Ja.
Mehr Nerds in die Stage, ne?
Genau.
Was hast du denn noch?
Ja, also ich wollte ja eigentlich noch wirklich auf die Geschichte mit der Wirtschaftskrise eingehen und wer die Gewinner sind, die Gewinner kann ich vielleicht noch abschließen, werden eben Amazon und Co. sein, also vor allen Dingen die Plattformen, und da forderte Haukapp halt von der Wirtschaftspolitik andere Akzente, auch vom Bundeskartellamt, dass man da ordnungspolitisch anders vorgeht und dass man einfach das nicht so weiterlaufen lässt, weil die Plattformen sind wie ein schwarzes Loch. Viele inhabergeführte Unternehmen gehen jetzt pleite, haben gar nicht die Chance, also einen guten Online-Handel beispielsweise aufzubauen, weil es halt die kritische Masse nicht gibt oder weil man die Netzwerkeffekte gar nicht so schnell aufbauen kann. Da hat halt Amazon, da haben Amazon und Co. halt einen uneinholbaren Vorteil, und da müsste halt jetzt wettbewerbsrechtlich und politisch halt was passieren. Also, dass man das Kartellrecht irgendwie anpasst oder in Europa was macht oder mit der Digitalsteuer von Macron dann vielleicht europaweit vorgeht und mit dem Geld dann entsprechend etwas anderes fördert. Aber also so richtig klar ist das nicht, was die Wettbewerbsökonomen da vorlegen. Also ich glaube, da sind sie sich auch nicht einig, wie man darauf reagieren sollte. Also wettbewerbspolitisch ist da, glaube ich, noch Luft nach oben. Aber entspricht ja auch deinen Beobachtungen, Stefan, ne?
Ja, das ist ja nicht nur Amazon. Also Amazon ist das eine. Ich finde, man muss halt über Mehrwerte nachdenken, die man als kleineres Unternehmen, als vielleicht lokaler Einzelhandel hier wirklich den Kunden offerieren kann. Anders wird es nicht gelingen, dort entsprechend sich zu differenzieren. Ich sage immer, die Bioläden, die jetzt an die Haustür ausliefern, oder auch die Buchhandlung, die eben die Bücher vorbeibringt. Ja, es muss sich natürlich alles wirtschaftlich tragen, aber man muss über Modelle nachdenken, wie man sich differenzieren kann. Und das muss natürlich wettbewerbsrechtlich auch unterstützt werden. Gunnar, da bin ich bei dir. Und es zeigt sich ja, dass alle großen Konzerne, die Tech-Riesen, fast alle profitieren, außer denen, die auf Werbung setzen. Ja, also Microsoft geht rasant nach oben, profitiert mit Teams und anderen Werkzeugen davon. Apple profitiert mit Hardware-seitig und so weiter und so fort. Die Einzigen, die ein bisschen jammern, sind vielleicht Google und Facebook, die eben eher auf das werbeorientierte Modell im Moment setzen. Ja. Aber ich glaube auch, dass langsam Zeit wird. Es ist eigentlich schon längst Zeit gewesen, dass wettbewerbsrechtlich in Europa was passiert. Denn so kann es nicht weitergehen.
Ja. Ja, und wenn wir so auf die Großen schimpfen, nur eine kleine Randbemerkung. Ich finde es halt ganz gut, was Facebook jetzt einführt, dass man über die Live-Videos stärker auch Geld verdienen kann. Also, dass es so eine Payment-Funktion gibt, können ja dann vielleicht Künstler, Schriftsteller, Autoren oder weiß ich was einsetzen, um zumindest ein bisschen Geld zu verdienen und nicht alles kostenlos ins Netz zu jagen, was ja zurzeit von Kulturschaffenden betrieben wird. Ja, okay. Also, gibt es sonst noch Themen?
Ja. Apropos Kompetenz, ich wollte euch noch fragen, wie es mit eurer Bergsteigekompetenz so aussieht.
Super.
Weil wenn wir uns beeilen, dann könnten wir vielleicht noch eine 9-von-9-Sendung live vom Mount Everest streamen. Ich habe gestern gelesen, dass der höchste Berg der Welt jetzt 5G hat, dass in 3 Basisstationen, ich glaube bis 6000 noch was Meter Höhe, werden jetzt Mobilfunkstationen aufgebaut, die wohl so sein sollen, dass man auch live streamen kann vom Berg. Ja. Und leider ist es temporär, leider nur dieses Jahr. Also wenn wir uns beeilen, können wir es vielleicht noch machen.
Super, genau. Das war immer mein großes Ziel. Ja.
Der älteste Mensch der Welt, der auf dem Mount Everest war, ist 80. Also wir haben, was das angeht, haben wir alle drei noch ein bisschen Zeit.
Oder man muss uns irgendwie mal dann aus dem Eis kratzen. Das kann ja dann auch sein, ja. So, okay, das waren die Digitalthemen der Woche. Es ist schon wieder 9.08 Uhr. Wir haben wieder viel zu viel gelabert.
Mach mal einen Werbeblock, den muss ich loswerden,
Gunni. Ein Werbeblock, komm,
Sachen. Ein Werbeblock muss sein. Heute ist die Think Digital, das erste weltweit digitale Konferenz der IBM mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Heute um 17 Uhr geht's los mit der Keynote von Arvind Krishna. Kann ich nur empfehlen, sich ihn mal anzuhören. Der hat sich jetzt in den ersten 4 Wochen sehr interessant angestellt, so wie er sich hier positioniert hat, auch im Bereich Homeoffice. Ich habe es heute mal bewusst nicht adressiert. Ja, also einfach einschalten, findet man Think Digital, IBM, googeln und schon ist man ab 17 Uhr live dabei.
Ich bin auch dabei.
Super. Und dann mache ich auch einen Werbeblock. Um 15 Uhr gibt es einen Next Talk. Da beschäftigen wir uns mit Prozessmanagement. Da ist der Kindermann zu Gast. Und um 18 Uhr gibt es ein Live-Gespräch mit meinem Freund Alexander Görlach, dem früheren Chefredakteur von The European. Der ist zurzeit als Professor in New York stationiert und erzählt ein bisschen was zum Thema Präsidentschaftswahlkampf und Trump und Joe Biden und wie die Situation in Amerika ist. Das findet ihr dann auf der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung um 18 Uhr live auf Facebook und auf anderen Kanälen. Also, okay.
Nein, um 17 Uhr IBM, nein, um 17
Uhr. Ja, man kann ja um 17 Uhr reinzappen dann. Oh, wie lang geht das denn?
Das geht bis in die Morgenstunden, aber die Keynotes sind so bis 9.
Ah, also okay.
Unserer Zeit.
Alles klar.
Ist ja wirklich 2 Tage lang weltweit und man die unterschiedlichen Zeitzonen auch bespielt. Aber es gibt genug Zeit, sich das eine oder andere live oder auch als Server anzuschauen. Und das mit New York hört sich sehr interessant an.
Ja.
Frage ihn doch mal, ob der Governor von New York dann doch noch antwortet als Gegenkandidat zu Herrn Trump, ne? Wie unser Richard Gutierrez ja vermutet hat.
Ich glaube, da liegt der Richard falsch, aber okay. Gut, das werden wir ihn aber fragen auf alle Fälle. Guter Hinweis. Das war's dann. Man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächste Woche Dienstag um 8.51 Uhr oder auch 9 vor 9, wie ihr wollt. Genau, das war's. Finish. Der Trailer läuft, ja, wie immer.